Predigtext ist ein sehr alter Bericht. 1. Mose Kapitel 3 von Vers 1 an. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt ihn nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihrer beide Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten, und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau: Was hast du da getan? Und die Frau sagte: Die Schlange hat mich getäuscht, dass ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein, weil du unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und deiner Frau und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, Altes Testament. Ich habe auch schon in unseren Gemeinden hin und her gehört. Das ist ja alles schon so lange her. Das hat für uns keine Gültigkeit mehr. Ich habe in diesem Kommentar von MacDonald zwei Dinge, die ich euch gern vorlesen möchte. Und zwar geht es um den Kanon des Alten Testamentes. Das Wort Kanon bezieht sich auf eine Regel oder einen Maßstab, mit dem etwas bemessen oder bewertet wird. Der Kanon des Alten Testamentes stellt die Sammlung göttlich inspirierter und daher maßgeblicher Bücher dar, die von den geistlichen Führern Israels in der Vergangenheit erkannt wurden. Einmal so viel. Und zur Inspiration eine Aussage von Spurgeon: Dieses Buch, und damit bezieht er sich auf das erste Buch Mose, dieses Buch ist das Werk des lebendigen Gottes. Jeder Buchstabe wurde mit allmächtiger Hand geschrieben. Jedes Wort darin wurde vom ewigen Lippen formuliert. Jeder Satz wurde vom Heiligen Geist diktiert. Obgleich Mose beauftragt wurde, seine Geschichten mit feuriger Feder zu schreiben, war es Gott, der diese Feder führte. Es mag sein, dass David die Harfe berührte und sanfte melodische Psalmen aus seinen Fingern strömen ließ. Aber Gott war es, der seine Hand über die lebendigen Saiten der goldenen Harfe fahren ließ. Es mag sein, dass Salomo dem Herrn Liebeslieder sang oder Worte von vollkommener Weisheit sprach, aber Gott leitete seine Lippen und gab dem Prediger seine Redegewandtheit. Wenn ich dem stürmischen Nahum folge, während seine Pferde durch das Wasser preschen, oder Habakuk, als er die Zelte von Kuschan erzittern sieht, wenn ich Maleachi leise lese, wo die Erde wie ein Ofen brennt, so ist es Gottes Stimme, nicht die Stimme eines Menschen. Die Worte sind Gottes Worte, die Worte des Ewigen, des Unsichtbaren, des Allmächtigen, des Yahweh dieser Erde. Nicht, dass ich euch etwas Neues vorlesen wollte. Ich wollte uns eigentlich nur in unserer Überzeugung, in unserer Gewissheit damit bestärken. Ja, zum Text. Die Schlange. Schlange, ein Tier. Ich weiß nicht, wie viele Arten von Schlange es heute gibt. Das ist auch nicht wichtig. Es geht um eine Schlange. Und zwar um die Schlange, die uns in der Bibel als der Teufel beschrieben wird. Johannes schreibt es in der Offenbarung an zwei verschiedenen Stellen. Offenbarung 12, Vers 9 steht: Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und in gleicher Weise steht es noch einmal im 20. Kapitel. Woher kommt der Teufel? Diese Frage wird uns ja oft gestellt. Wer weiß darauf eine Antwort? Ja, der Teufel ist aber Geschöpf Gottes. Hört sich komisch an. Aber es ist so. Denn der Teufel ist geschaffen. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, ist von Gott geschaffen. Und als Gott die Schöpfung vollendet hat, steht die ganze Schöpfung unter dem Urteil: Siehe, es war alles sehr gut. Wir wissen nicht, wie viel Zeitraum jetzt dazwischen war, zwischen dem Urteil Gottes über seine Schöpfung und dem Bericht in 1. Mose 3. Da wird nämlich von der Schlange berichtet. Hesekiel hat einen besonderen Auftrag an den König, und zwar: Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König zu Tyros und sage ihm: So spricht der Herr, du warst, soweit erstmal zur Erklärung noch, dieser König Tyros, in den Vorhergehenden wird das alles berichtet, war einer, der sich angemaßt hat, Gott zu sein und hat sich als Gott ausgegeben, als Gottheit. Und auf dieses hin bezieht sich auch das Urteil Gottes und dann kommt der Vergleich, wie es ihm ergehen wird. So spricht der Herr. Und jetzt geht es eine Aussage über den Teufel. Du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Nephrit, Saphir, Rubin, Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tage, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Mitten unter feurigen Steinen gingst du umher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handels füllst du das Innere mit Gewalttat und sündigst. Also es war eine ganz persönliche Entscheidung des Engelfürsten, der geschaffen wurde und Gott hat ihn eingesetzt als einen Fürsten über die dienstbaren Geister. Und dann wollte er sein wie Gott. Und das hat ihm den Fall gebracht. Und so wie viele Könige dieser Erde, die sich Gottheit angemaßt haben, zu Fall gekommen sind, so ist Satan zu Fall gekommen. Und er ist seitdem der Gegenspieler Gottes. Und das wird uns hier in diesem ganzen Bericht deutlich vor Augen geführt. Ist Satan eine Schlange? Satan hat die Macht, die Fähigkeit, in seiner Kraft jede Gestalt anzunehmen, in jedes Tier hineinzuschlüpfen. Denken wir an die Legionen bösen Geister, die Jesus ausgetrieben hat und die nicht irgendwo in die Wüste hinaus wollten, sondern die von Jesus erbeten haben, lass uns doch in die Schweine einkehren. Also das spielt keine Rolle, ob das nun eine Schlange war oder in welcher Gestalt auch immer. Aber hier in diesem Bericht geht es um eine Schlange, in die Satan hineingeschlüpft ist. Und es wird von dieser Schlange berichtet, dass sie listig war. Listig ist eine Sache, aber wir verstehen es heute viel besser, wenn wir sagen hinterlistig. Satan war darauf aus, mit List und Tücke die Menschheit zu verführen. Und das, was er nicht erreichen konnte, redet er jetzt den Menschen ein. Das versucht er natürlich nicht gleich ganz plump. Hey, kommt mal her, esst mal von dem Baum, dann werdet alles gut werden. Nee, so plump ist er auch nicht. Dafür ist er zu listig. Der berührt sich oder bewegt sich zur Eva hin. Sollte Gott gesagt haben, dass ihr von allen Bäumen nicht essen dürft. Also schon eine Lüge, auf die Eva noch im ersten Satz recht gut reagiert. Nee, das stimmt nicht. Wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von dem Baum, der mitten im Garten steht. Davon hat Gott gesagt, die dürfen wir nicht essen. Und dann kommt eine Ergänzung, die im Befehl in der Weisung Gottes nicht steht, die Gott auch nicht gegeben hat. Eva sagt, Gott hat gesagt, ihr sollt nicht essen und sie nicht berühren. Hat Gott nicht gesagt. Könnt ihr nachlesen. Es ist schon gefährlich, dem Wort Gottes etwas zuzufügen und zu meinen, damit könnte man ja noch eine bessere, größere Abgrenzung schaffen. Wie steht's in der Offenbarung? Wer etwas weglässt vom Wort Gottes, bei dem wird Gott weglassen von den Verheißungen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wer etwas hinzutut, steht da wortwörtlich, wer etwas hinzutut, dem wird Gott zutun von all den Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wer das so einigermaßen überblicken kann, was da an Plagen und an Strafen über die Menschheit gekommen ist, das möchte ich mir dann nicht ausmalen, wenn Gott noch dazu tun wird. Das ist nicht meine Erfindung. Das will ich jetzt auch nicht so als meine Erkenntnis darstellen, das ist das Wort Gottes. Und deswegen will und muss ich das auch so sagen. Ach, sagt der Teufel, ist ja gar nicht so schlimm. Gott will bloß nicht, dass ihr schlau werdet. Gott will euch unterdrücken, Gott will euch niedrig halten. Gott will euch in Abhängigkeit von ihm lassen. Ach, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Dann werdet ihr klug sein, dann könnt ihr Böses und Gutes unterscheiden. Und sterben, ach du liebe Zeit, sterben werdet ihr lange nicht. Ihr werdet mitnichten sterben, sagt Satan. Wir sehen jetzt hier die Blumen vor uns. Eine Frage, wenn wir im Sommer in den Garten gehen und eine Rose herrlich blühend abschneiden, sie in die Vase stellen, uns 3, 4, 5 Tage, je nachdem wie die Sorte ist und wie sie sich hält, daran freuen können. Und dann vielleicht nach einer Woche fallen die Blätter ab. Wann ist die Rose gestorben? Mit dem Moment, wo sie abgeschnitten wurde. Mit dem Moment, wo sie keine Verbindung zur Quelle mehr hat, ist die Rose tot. Auch wenn ihre Schönheit noch einige Tage anhält. Und Adam und Eva sind nach diesem Ereignis nicht gleich gestorben, leiblich gestorben. Sie sind in das Totenreich Satans gegangen. Ihr werdet mitnichten sterben, nein. Ach, und dann diese Augen. Sieht ja eigentlich ganz schön aus, so ein herrlicher roter Apfel, ich weiß nicht, ob es ein Apfel war, steht ja auch nicht da, aber so eine herrliche Frucht, die so schön leuchtet, appetitlich aussieht, ach, das wäre schon schön davon zu essen. Ja, die Augenlust. Und Jesus sagt es nicht umsonst, wenn dich dein Auge reizt zur Bösheit, zur Sünde, dann reiß es aus. Damit ist nicht dieses Auge gemeint, dass wir jetzt hier und als Blinde durch die Welt laufen. Nein, dann heißt es ganz bewusst, dass wir uns von dieser Augenlust trennen, dass wir wegsehen von dem, was uns gerade fesseln will. Reiß es aus. Das ist nicht so einfach getan, wie gesagt. Das kostet schon wirklich Kampf. Und das heißt, schon von da an, von der Augenlust, der Sünde, der Versuchung zu widerstehen. Und welcher Kampf das ist, das hat Jesus uns vorgemacht, deswegen auch der Bericht über seine Versuchung. Aber bei allen Versuchungen ist er ohne Sünde geblieben. Das Ansehen, das Spüren, das Denken, naja, ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man ein bisschen mehr weiß als jetzt, wenn man sich weiterbilden kann. Damit ist jetzt nichts gegen Weiterbildung gesagt, aber es ist ganz bewusst, wenn unsere Weiterbildung, egal wo und wie, uns von Gott trennt, dann ist das immer tödlich. Ich weiß noch zwischendurch, dass als ich damals noch in Wittenberge war und hatte mich zum Meisterkurs angemeldet und habe das meiner Mutter gesagt zu Hause, ach, Jung, muss das sein? Wenn du jetzt diese Ausbildung machst und du hast dann was zu sagen, dann kommst du ganz vom Weg ab. Die Gefahr besteht immer. Aber Gott sei Dank gibt es auch in unserer Zeit viele, viele Leute, die in gehobener Bildung stehen, will ich mal sagen, technischer Bildung, die am Glauben festgehalten haben. Und auch mir hat Gott diese Gnade geschenkt, auch da den Versuchungen zu widerstehen. Aber es ist schon, und es kann schon eine Gefahr sein, wenn man eben nur noch Bildung weiterkommen sieht und meint damit das Ziel des Lebens zu erreichen. Ja, dann kann es schon schnell dazu kommen, dass man auch zu Dingen greift, von denen Gott gesagt hat, sie sind nicht gut. Sie nimmt, isst, gibt ihrem Mann. Oh, was denn du? Das haben wir früher gar nicht gekannt. Wie siehst du denn aus? Und mit der Erkenntnis kommt Schamgefühl. Vorher haben sie sich nicht geschämt, dass sie nackt waren. Aber jetzt kommt die Erkenntnis, irgendwas muss ja verkehrt gelaufen sein. Und dann greift der Mensch zu ganz primitiven Hilfsmitteln. Feigenblätter wird uns genagt, nehmen sie. Und bedecken ihre Blöße damit. Ach, das haben wir wenigstens geschafft. Dann haben wir wenigstens das Schlimmste zugedeckt. Nun brauchen wir uns ja voneinander nicht mehr zu schämen. Ist das dann Erfüllung? Der Tag neigt sich. Gott, es wird hier sehr menschlich und sehr geschichtlich beschrieben. Ich denke, Gott hat es gar nicht nötig, zu fragen den Menschen, wo er ist. Er sieht ihn. Aber um den Menschen auch auf gleicher Höhe zu begegnen, wo bist du? Wo bist du? In dieser Frage ist Adam und Eva nicht vorbeigekommen. Und an dieser Frage kommt auch heute kein Mensch vorbei. Keiner. Gott sucht den Menschen und fragt den Menschen, wo bist du? Warum? Will Gott den Menschen vernichten? Fragt er darum, wo bist du? Gott ruft den Menschen. Wo bist du? Ja, wir haben uns versteckt, weil wir gespürt haben, dass wir nackt sind und so können wir ja vor dir nicht erscheinen. So können wir dir ja nicht begegnen. Und ich denke, auch das ist eine Wirkung des Erkennens des Guten und Bösen. Und vielfach hört man es auch im engsten Gespräch, ich kann ja nicht, Ich schäme mich ja so, meine Sünden zu offenbaren. Ich kann doch Gott so nicht begegnen. Das geht doch nicht. Einmal die Frage Gottes, wo bist du? Auf der anderen Seite die Erkenntnis. Wenn Gott in unser Leben hineinspricht, wenn Gott uns ruft, dann erkennen wir, dass wir, so wie wir sind, vor Gott nicht bestehen können. Dann müssen wir es genauso machen wie Adam und Eva und versuchen uns irgendwie zu rechtfertigen und sagen, so können wir vor dich nicht hintreten. Aber Gott weiß die Ursache, Gott kennt die Ursache. Wir brauchen sie Gott nicht zu sagen, weil Gott uns kennt. Und so kannte er auch Adam und Eva dort im Paradies. Ihr habt doch davon gegessen, von dem, was ihr nicht essen solltet. Ja, ist nur passiert. Adam, warum hast du davon gegessen? Ha, Gott, du hast mir doch die Frau gegeben. Die Frau hat mich verführt. Letztendlich kommt die Anklage, Gott, du bist schuld. Wenn du mir die Frau nicht gegeben hättest, wäre es für mich leicht gewesen, den Versuchungen zu widerstehen. Gott, du bist schuld. Wie oft hören wir in unseren Tagen die Klage, Gott ist schuld an all dem, was an Unrecht auf dieser Erde passiert. Wenn es einen Gott gäbe, von Adam und Eva an bis in unsere Gegenwart hinein, hat sich an dieser Frage nichts geändert. Und auch an dieser Aussage, letztendlich ist Gott, der für alles verantwortlich ist. Die Frau, die du mir gegeben hast. Na Eva, warum hast du das getan? Na, die Schlange, die hat mich verführt, die hat mir so schöne Bilder gezeigt und hat mir die Frucht gezeigt und hat mir erzählt, was da alles kommt. Und ich habe gedacht, das ist gar nicht so verkehrt. Die Schlange hat Schuld, ich nicht. Wenn die Schlange nicht gekommen wäre, wäre mir das ja nicht passiert. Und genau das ist das Übel bis in unsere Tage hinein. Und das macht vor der Menschheit bis heute keinen Halt. Bei irgendwelchen Verfehlungen, bei irgendwelchen Umständen, die nicht rechtens sind, wird zumindest immer erst eine Ausrede gesucht. Meistens sind die Umstände ja, wenn ich als Kind nicht so gelitten hätte, wenn ich da nicht so geprügelt worden wäre, wäre ich heute nicht so ein Verbrecher geworden. Und gibt es viele andere Beispiele. Oder auch Menschen. Der hat mich ja verführt. Ich war ja auf einem ganz anderen Weg, aber der hat gesagt, komm mit und mach das. Und er hat mir erzählt, wie gut es ausgehen kann. Aber ich? Nö. Das war ja gar nicht mein Plan. Das war ja gar nicht meine Sache. Die anderen, all die anderen sind schuld. Die Umstände, in denen ich lebe, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, alle anderen sind schuld, dass ich so bin, wie ich bin. An diesem Problem kommt die Menschheit und kein Mensch vorbei. Gott fragt, wo bist du? Und das liegt an uns, ob wir uns zu unserem Vergehen, zu unserer Sünde vor Gott stellen, zu unserem Ungehorsam. Und dann sagt Gott, das bleibt nicht ungestraft. Das ist noch gar nicht so lange her, haben wir auch in der Bibelstunde darüber gesprochen. Sünde, im Zusammenhang mit David, Sünde wird vergeben, wenn sie vor Gott gebracht wird. Da, wo wir uns vor Gott Und wenn es sein muss, auch vor Menschen zu unserer Schuld und Sünde bekennen und Gott um Vergebung bitten, dann wird vergeben. Steht zweifelsfrei fest. Gibt es gar keine Frage und keine Gegenaussage. Aber die Folge der Sünde, die wird nicht immer weggenommen. Die Folge der Sünde wird nicht immer weggenommen. Und damit wird ja auch oft die Vergebung in Frage gestellt. Na, wenn mir vergeben ist, muss doch wieder alles gut sein. Das Verhältnis zwischen Gott und mir ist wieder in Ordnung, aber das, was ich mir eingebrockt habe, nimmt Gott nicht unbedingt weg. Es kann passieren, dass auch ganz wunderbare Heilung geschieht. Aber das muss nicht sein und das ist nicht unbedingt die Voraussetzung für Vergebung. Zu Adam wird gesagt, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Den Acker musst du pflügen und du wirst sehen, er bringt nicht nur das, was du willst, sondern Dornen und Disteln wird er dir tragen. Unkraut. Deine gute Saat wird er vernichten oder versuchen jedenfalls zu unterdrücken. Die Frau, unter Schmerzen sollst du Kinder gebären. Guck mal, so zur Zeit, noch geht's, nachher nicht mehr, im Sommer nicht mehr, so gern diese Zoosendung an. Und dieser Fluch, der auf die Frau gelegt wurde, wurde auf die gesamte Kreatur gelegt. Damit müssen wir auch uns einmal der Verantwortung bewusst sein, die wir gegenüber der Schöpfung haben. Wie sich Tiere quälen, ob groß, ob klein, die quälen sich genauso wie jede normale Frau, wenn ein Kind zur Welt kommt. Es geschieht immer unter Schmerzen. Und durch die Sünde der Frau, durch die Sünde Adam und Evas, leidet die gesamte Kreatur, die gesamte Schöpfung. Das hat es vorher im Paradies, im Garten Eden, nicht gegeben. Aber damit schließt Gott nicht, sondern er gibt dem Menschen eine Verheißung. Das Urteil über den Teufel, weil du das getan hast, sollst du auf deinen Bauch kriechen, also muss die Schlange vor dem Sündenfall auch Beine gehabt haben, denke ich mal, so würde ich das so sehen. Das ist aber gar nicht so wichtig. Wichtig ist die Aussage, dass aus der Frucht der Frau, also aus der menschlichen Nachkommenschaft, einer kommen wird, der dieser Schlange den Kopf zertritt. Und das passiert aber nicht bedingungslos oder schonungslos, sondern das hat Folgen. Die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Schlangenbiss ist tödlich. Und damit ist die erste Verheißung auf den Sieger über die Schlange, auf den Sieger über den Teufel in Jesus Christus gegeben. Er, der von der Maria geboren wurde, ist der, von dem Gott hier zur Schlange spricht. Der wird dir den Kopf zertreten. Und genau bei einer Schlange ist es so wie bei einer Blume. Eine Schlange, der Kopf zertreten ist, bleibt noch lange nicht still liegen. Ich habe noch keinen Aal aus der Pfanne gegessen, aber man sagt ja auch, dass ein Aal, wenn er schon schlachtet ist, ausgenommen ist und in die Pfanne kommt, dass er dann noch zuckt und dass er dann noch umher, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Doris nickt, also muss das so sein. Also wenn man schon meint, es ist alles aus und der Kopf ist zertreten, nun kann er ja nicht mehr. Noch hat Satan seine Zuckungen. Und ich habe es früher mal so in der Jugend versucht zu erklären. Ein Wildtier, stellen wir uns bloß mal so einen Keiler vor, ein Wildschwein oder auch eine Bache, die Junge führt, und die wird angegriffen oder angeschossen. Vielleicht sogar tödlich angeschossen, aber noch nicht tot. Legt sich dieses Vieh in die Ecke? Dieter? Ich sage, legt sich dieses Vieh in die Ecke, wenn so ein Keiler angeschossen ist? Ja, besser ist auch so. Genau. Denn nichts ist gefährlicher als ein wundgeschossenes Tier. Und nichts ist gefährlicher als der besiegte Teufel, solange ihm Gott freie Hand lässt. Ich weiß, dass es unmodern ist, darüber zu reden, aber der Widersacher Gottes ist Realität. Das heißt nicht, ich glaube an den Teufel, sondern ich glaube, dass er da ist. Glauben ist mein Glaube auf Jesus Christus und auf den Vater gerichtet. Aber dabei dürfen wir die Gefahren nicht übersehen. Ja, soweit. Vielleicht mal ganz etwas Neues in dieser altbekannten Geschichte. Aber wir dürfen gewiss sein, dass wir in Jesus Christus den hohen Priester haben, der uns vor Gott vertritt. Wir wollen, bevor wir zum Abendmahl gehen, noch ein Lied singen.